Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Was war da los in Gießen am letzten Novemberwochenende? In der 90.000 Einwohnerstadt hat der Gründungskongress der neuen Jugendorganisation der AfD stattgefunden, der sogenannten Generation Deutschland. Die ehemalige Jugendorganisation Junge Alternative war vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und im Mai aufgelöst worden. Experten sagen, die Generation Deutschland, die schließe inhaltlich direkt an die Arbeit der Jungen Alternative an, wolle sogar noch mehr mit dem politischen Vorfeld zusammenarbeiten. Dazu gehören unter anderem der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek oder die Identitäre Bewegung in Österreich. Doch darüber reden wir irgendwie seit 2 Wochen gar nicht mehr so richtig. Worüber stattdessen rauf und runter berichtet wurde, war das Demogeschehen in und um Gießen. Hessens Innenminister Roman Posseck von der CDU sprach vor der Veranstaltung von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die man in Gießen erwarte. In eine ähnliche Kerbe schlug sein Parteifreund und Ministerpräsident Boris Rhein, als er von Gewaltmärschen von Gießen sprach. Und Kanzler Friedrich Merz, der sagte im Nachgang:
Sie werden heute Abend Fernsehbilder aus der Stadt Gießen sehen, die alles andere als erfreulich sind. Eine Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts, die immer härter und immer schärfer wird.
Ganz anders die Worte von Gießens SPD-Oberbürgermeister Frank Thilo Becher. Gießen hat nicht gebrannt, sondern geleuchtet durch die vielen Augen derer, die auf die Straße gegangen sind und fröhlich und friedlich ihre Unterstützung unserer Demokratie gefeiert und ihrer Sorge vor einem Rechtsruck Ausdruck verliehen haben. Tja, und von Seiten der Demonstrierenden wird in den vergangenen Tagen ein Vorwurf laut und der heißt, es habe massive Polizeigewalt in Gießen gegeben. Tja, und die Medien, die stehen irgendwo dazwischen. Zwischen Wasserwerfern und Polizeimeldungen, wie berichtet man richtig über Demonstrationen? Darüber wollen wir in dieser Woche in Nachredaktionsschluss sprechen, der Medienpodcast im Deutschlandfunk. Ich bin Antran Hai. Und eine, die am Wochenende dabei war, das ist Lara. Lara, kannst du dich nochmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Lara. Ich studiere in Gießen und ich war auch bei der Demo am 29.11. dabei und habe auch Polizeigewalt auf jeden Fall gesehen an dem Tag.
Was hast du denn erlebt?
Wir sind morgens auch um 6 Uhr am Bahnhof gestartet und da war alles mega friedlich. Es wurden einfach Sachen gerufen, Sachen getanzt. Viele Leute haben auch einfach so ihr eigenes Ding gemacht. Und es kann uns zwar immer wieder durchsagen, schon von der Polizei, dass, falls es Ausschreitungen gibt, dass sie eben die Wasserwerfer einsetzen werden. Und diese Aussagen kamen immer so alle 20 Minuten schon. Und das fand ich persönlich eh schon relativ unnötig dafür, dass ja die Demonstranten einfach nur da standen und gesungen haben und kein Anzeichen von Gefahr da war. Und wir sind dann irgendwann weitergegangen zu so einer Brücke. Das war jetzt keine Brücke Richtung Weststadt, sondern das war immer noch auf der östlichen Seite. Man konnte vor der Brücke so eine Wiese runtergehen und da, als wir da hingegangen waren, war es so, dass dann 3 rechte Personen da standen. Um die herum standen ungefähr 15 Polizisten und darum standen ganz viele Demonstranten. Und da sind wir dann dazugegangen. Die Stimmung war eigentlich auch total entspannt da. Es kamen diese Clowns, die man, glaube ich, auch im Internet auch schon gesehen hatte, die sind dann so ein bisschen so um die Polizei herumgelaufen. Da mussten auch selber Polizisten auch lachen. Und auch die 3 Personen, die in der Mitte da eingekesselt waren, man hat das Gefühl, die haben das auch genossen, da so von der Polizei eskortiert zu sein.
Aber irgendwann dann kippt die Stimmung, ne?
Ja, genau. Es gab keine Durchsagen, dass sie irgendwie vorhatten, irgendwie die jetzt rauszubringen. Wir waren da wirklich 45 Minuten lang. Es gab keinerlei Durchsage von der Polizei. Wie gesagt, die Polizisten, die bei uns standen, waren auch alle relativ gut gelaunt, würde ich sagen. Oder ein paar haben auch mit Demonstranten sogar selber entspannt geredet. Genau, und irgendwann höre ich nur, dass jemand ruft, die Polizei kommt. Ich drehe mich um und hinter uns kommen auf einmal 50 Polizisten angerannt, stürmen in uns rein. Ich habe selber versucht, einfach nur dann wegzukommen von der Situation. Um mich herum sehe ich Leute, die einfach versuchen, wegzurennen. Es gab halt nicht so viele Auswegmöglichkeiten und die Polizei war auch viel zu schnell. Sie sind in uns reingerannt, haben Leute weggeschubst, haben um sich geschlagen. Manche Leute sind durch die Panik und durch das Chaos auf den Boden gefallen und die Polizei hat dann nochmal nachgetreten und haben dann einfach die 3 Leute, die da eingekesselt waren, raus eskortiert. Dann war es so, dass die sich dann irgendwann wieder ihren Block gebildet haben auf dieser Brücke drauf. Vor dieser Brücke standen dann die Demonstranten. Ein Typ wurde dann von der Polizei geschnappt. Dieses Video kennt man auch aus dem Internet. Das habe ich auch gesehen. Also das war direkt vor mir, wie dann der Typ von paar Polizisten gehalten wurde, ein Polizist schlägt auf sein Gesicht ein, wird sogar versucht, von anderen Polizisten zurückzuhalten und ja, andere Demonstranten versuchen, ihn rauszuziehen und zu retten, aber die Polizei ist stärker, zieht in den Block rein und dann hat man ihn auch gar nicht mehr gesehen. Und dann am Ende hat sich das dann aufgelöst, weil noch ein Polizist mit Pfefferspray runden in die Menge einfach gesprüht hat, die ja unten auf der Wiese standen und somit ja auch viel weiter unten stand als die Polizei, die auf der Brücke oben stand.
Soweit deine Perspektive, Lara. So wie du die Dinge erlebt hast, sie gesehen hast, Erlebnisse, die dich bis heute beschäftigen. Und dann bist du ja nach Hause gekommen, hast den Fernseher angemacht, hast online gelesen. Und was du da gesehen hast, hat dich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Deswegen hast du ja da im Nachrichtenpodcast 630 geschrieben. Und sag mal, was genau hat dich denn an der Medienberichterstattung gestört?
Ja, genau. Das war dann wirklich das schockierendste Gefühl, was dann irgendwie danach noch kam, nachdem man eh schon das alles so mal so erlebt hat und gesehen hat und sich davon gefühlt erstmal erholen musste. Und dann das Internet zu öffnen und dann zu sehen, wie die Nachrichten das so fernab von der Realität berichtet hatten und sich komplett gar nichts von der Polizeigewalt erstmal, ja, man gelesen hat. Also wirklich in den ersten Stunden kamen nur Nachrichten rein, wo es hieß, dass Eskalation durch die Demonstranten kam. Und das ist eben absolut nicht das, was ich erlebt habe und auch nicht das, was ich von anderen Freundinnen, die woanders waren, auch gehört habe. Also, und das war schon sehr schockierend.
Welche Realität wird da abgezeichnet? Wie berichten Medien über Demonstrationen? Wollen wir heute drüber sprechen? Und mit in der Runde dabei sind in dieser Folge Julius Geiler, Reporter beim Tagesspiegel, spezialisiert auf Sicherheitsthemen und Extremismus. Er hat von vielen Demonstrationen berichtet und war auch in Gießen dabei. Und Lisa Bertram, Nachrichtenredakteurin bei 1Live und Host des Nachrichtenpodcasts 630. Schön, dass ihr heute dabei seid.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, danke.
Zur Info, wir zeichnen diese Folge am 12.12.2025 um 10 Uhr auf. Lisa, ihr habt eine Nachricht von Lara bekommen und dann auch um 6:30 am Montag, den Tag nach dem Wochenende, berichtet. Wie macht man das denn, wenn man um 3 Uhr anfängt, mit etlichen Videomaterial konfrontiert ist, ganz viele Reaktionen einschießen und man selbst gar nicht dabei gewesen ist?
Ja, das ist natürlich super schwierig, weil ich mich auf nichts, was ich selbst gesehen habe und selbst erlebt habe, verlassen kann, weil ich eben nicht als Reporterin vor Ort war, sondern diese typische, ja, vom Schreibtisch aus arbeitende Nachrichtenperson bin. Und das Erste, was ich dann mache, ist, mir möglichst viele verschiedene Quellen anzuschauen. Und das Problem gerade bei so einer unübersichtlichen Demo-Berichterstattung ist, dass ganz oft Informationen auch peu à peu kommen. Also ich meine, wir hatten ja schon den Vorteil, sage ich mal, dass wir Montagmorgen uns um das Thema kümmern konnten. Aber auch im Verlauf der nächsten Tage und sogar Wochen kamen eben noch mehr Informationen zu dieser Demo. Und wir konnten erstmal nur mit dem arbeiten, was man montags morgens findet. Wir produzieren den Podcast auch sehr früh. Wir fangen um 3 Uhr morgens an zu arbeiten. Das heißt, wir haben um diese Uhrzeit auch leider nicht die Möglichkeit, mit Expertinnen, Experten, Pressesprechern, Menschen wirklich direkt zu sprechen. Und dann sitzt man so vom PC, muss man sich das vorstellen. Ich hatte den Live-Ticker von den KollegInnen vom HR offen, die auch mehrere Videos embedded hatten, in denen man verschiedene Szenen sieht. Ich hatte verschiedene andere Lokalmedien offen. Ich hatte Social-Media-Videos, die rumgingen, offen. Unter anderem diese eine Szene, die man viel gesehen hat, wo Menschen auf der rechten Seite mit so gelben Capes demonstrieren und einen Banner vor sich hertragen. Und dann gibt es einen Kameraschwenk und man sieht auf einmal von links, wie eine Gruppe von mehreren Polizistinnen und Polizisten auf die zurennt. Und mein Problem in diesem Moment ist einfach, dass ich zumindest zu diesem Zeitpunkt nur diesen 7-Sekunden-Clip habe und uns sogar Hörerinnen geschrieben haben, könnt ihr mal drüber sprechen, ob das KI war. Also teilweise war den Leuten zu diesem Zeitpunkt nichts zu dieser Szene klar, nicht mal, ob sie wirklich echt ist. Und in dieser Lage versucht man dann zu sortieren, bildet natürlich auch das ab, was die Politiker sagen als Verantwortliche. Also der Innenminister von Hessen ist in dem Moment der Verantwortliche für die Polizei, der Ministerpräsident verantwortlich für sein Bundesland. Deswegen werden diese Stimmen natürlich erwähnt, aber deswegen sind wir bei 6:30 zum Beispiel auch so dankbar für unsere Community, die uns, so wie Lara, schreibt und sagt, hey, ich war da, ich habe das so und so und so erlebt, es gab diese Momente, es gab diese Momente. Wir haben auch eine Hörerin, die ist noch recht jung, die hat uns eine Sprachnachricht geschickt, da wo sie war, war das mehr alles so wie Festival, sie hat überhaupt nichts Schlimmes wahrgenommen und das zeigt einfach nochmal so eine riesen Demo, die sich quasi über die ganze Stadt erstreckt. Die ist so komplex und mit so vielen verschiedenen Akteuren, das kann man gar nicht alles auf dem Schirm haben.
Lara, was hat denn 6:30 anders gemacht im Vergleich zu anderen Medien?
Ja, ich finde eben halt genau diesen Part wichtig, dass eben nicht nur die Worte von eben bekannten Leuten oder Politikern oder wichtigen Personen genannt werden, die da eben halt selber gar nicht eben da waren und das gar nicht dann eben sagen können, wie es wirklich war, sondern dann eben selber einfach so viel Input vorhinein bekommen, was sie halt sagen sollen. Und dass eben dann nicht nur Zitate von denen reingenommen werden, die am Ende vielleicht nicht mal stimmen und auch faktisch teilweise auch einfach total falsch sind, sondern dass eben auch dann Stimmen genommen werden von Leuten, die eben da waren, von, sag ich mal, normalen Demonstranten, die da einfach nur demonstriert haben.
Aber das gab es durchaus auch in der Tagesschau und im Heute-Journal. Die haben auch mit zum Beispiel dem Bündnis Widersetzen gesprochen.
Ja, nee, das fand ich auch gut. Aber das, wie jetzt in Bezug zu der Folge, wie gesagt, weil davor, fand ich, hat man viel mehr und vor allem sehr unverhältnismäßig viel von Leuten oder von diesem einen Polizeichef gesehen, wie seine Aussagen waren, dass er die Polizei eben nur Notwehr oder so benutzt hat und von der Polizei auch selber keine Gewalt ausgeht. Und ich finde, das hat viel mehr Raum eingenommen in diesen ganzen Berichterstattung als die Berichterstattung von wirklich Demonstranten.
Würde ich später gerne noch mal näher drauf eingehen. Erstmal würde ich gerne die Perspektive wechseln mit dir, Julius. Du warst in Gießen unterwegs. Die Lage auf Demonstrationen, die ist ja fast immer sehr unübersichtlich. Wie behält man denn da den Überblick, vor allen Dingen, wenn man da alleine unterwegs ist? Kann man das überhaupt?
Ehrlich gesagt, kann man das gerade bei so einer Versammlungslage wie in Gießen nicht leisten. Schon gar nicht, wenn man, du hast es angesprochen, alleine unterwegs ist. Es gibt natürlich Demonstrationen, wenn man da von 2.000, 3.000 Teilnehmern spricht, da ist es sehr viel einfacher. Da kann man mal den Zug ablaufen als Reporter, mal vorne mitlaufen, mal hinten mitlaufen. Und da hat man dann, glaube ich, schon auch alleine einen ganz guten Eindruck von dem kompletten Demonstrationsgeschehen. In Gießen hatten wir ja eine komplett andere Lage, vergleichbar mit der in Riesa Anfang des Jahres. Da gab es ja auch ähnlich große Proteste gegen den AfD-Parteitag. Es war über die ganze Stadt verteilt, das Demonstrationsgeschehen, westlich des Flusses, östlich des Flusses und darüber hinaus eben auch massiv in den Vororten von Gießen. Also es gab ja 10 Blockaden, die sich wirklich viele Kilometer entfernt von der Veranstaltungshalle abgespielt haben. Und es ist natürlich unmöglich, da alleine als Reporter an all diesen Schauplätzen gleichzeitig zu sein. Es geht überhaupt nicht, aber auch den Überblick generell zu behalten. Da ist man schon dann darauf angewiesen, natürlich auf Kollegen, die dann im Newsroom sitzen und eben auch auf Kollegen von anderen Medien, die sich dann an anderen Blockadestellen oder Demonstrationen befinden.
Was kann man denn dann überhaupt leisten?
Na, ich glaube, es ist ganz wichtig, im Verlauf des Tages immer mal wieder den Standort zu wechseln. So mache ich das bei Demonstrationen regelmäßig, gerade eben bei solchen Lagen wie in Gießen. Ich habe angefangen in einem ganz kleinen Vorort, um eben dort erste Blockaden zu beobachten, darüber zu berichten. Später Richtung Mittag habe ich dann verlagert sozusagen, bin in Richtung der Bundesstraße gefahren, die ja immer wieder Schauplatz von teilweise auch recht heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten war. Und dann, als es dann schon Richtung Nachmittag ging, habe ich mich unmittelbar in der Nähe von der Halle befunden, um zu gucken, wie die Lage dort ist. War dann auch nochmal in der Innenstadt in Gießen, wo sich tatsächlich ein ganz anderes Demonstrationsgeschehen abgespielt hat als bei den Blockaden. Das war wie 2 verschiedene Versammlungslagen. Also ich glaube, das ist dann so das, was man als Einzelreporter leisten kann und auch leisten muss. Also das muss der Anspruch sein, dass man eben dann nicht irgendwie 8 Stunden vor der gleichen Blockade steht, sondern auch motiviert ist, seinen Standort mal zu wechseln und andere Perspektiven einzunehmen.
Und was sind so Leerstellen, die du einfach mit einkalkulieren musst?
Naja, es ist völlig klar, dass man es nicht schafft, jetzt stündlich beispielsweise sich aktuelles Lagebild von der Polizei einzuholen. Oder auch ganz andersherum von Widersetzen. Widersetzen ist ja relativ gut organisiert. Die haben gefestigte Strukturen, die haben Personen, die befähigt sind, mit der Presse zu sprechen. Die haben Telefonnummern, die man immer wieder anrufen kann, um sich eben auch dort Updates einzuholen. Das geht nicht, schon gar nicht in meiner Position in Gießen. Ich war sowohl zuständig für Social Media, das heißt, ich habe für den Tagesspiegel immer wieder Videos gemacht, eigene Aufsager aufgenommen, die ich dann in die Redaktion geschickt habe, aber eben auch für einen Nachrichtentext, der ständig aktualisiert worden ist auf unserer Seite und zusätzlich dann am Ende auch für die Zusammenfassung, die dann irgendwann in unserem Printprodukt gelandet ist, die dann auch 16 Uhr fertig sein musste. Also ich hatte eigentlich 3 parallele Aufgaben dort zu erfüllen und dass man da nicht überall gleichzeitig sein kann und die ganze Zeit mit den Personen, die eben dann was dazu sagen können, in Kontakt sein kann, ist völlig klar, denke ich.
Ja, Lara, wenn du das hörst, was denkst du da? Deckt sich das, wenn du jetzt überlegst, mit welchen Erwartungen du an Medien herantrittst? Bleiben die sozusagen so oder kannst du es verstehen?
Natürlich kann ich die Aussagen verstehen, dass natürlich auch, wenn man als Einzelperson für eine ganze Seite oder so Branche dann da ist und als eine Presseperson dann da ist, dass es natürlich schwierig ist, von allen Seiten das konstant alles einzuholen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, auch gar nicht, wie viele Leute dann von der Presse am Ende immer so da sind bei so einer Demonstration. Aber ich finde, es gab einfach viele verschiedene Dinge, die mich enttäuscht hatten. Und wie gesagt, was ich auch vorhin angesprochen hatte, dass dann auch einfach danach bei der Berichterstattung dann, obwohl ja so viele Presseleute da sind und Dinge gesehen haben, dass dann trotzdem so viele den bekannten Leuten dann so viel Raum eingegeben wird, dass sie dazu ja ihre Meinung sagen können und ja dann zu Aussagen gebracht werden, dass halt bestimmte Videos oder so dieses eine Video, was vorhin angesprochen wurde, wo die Polizei auf die Demonstranten zurennt, dass dann gesagt wird, dieses Video hat keinen Ton und man weiß nicht, vielleicht haben die ja vorher die vorgewarnt oder so und das ist ja einfach falsch. Und nur weil das dann jetzt dieser eine Minister oder der Chef von der Polizei irgendwie gesagt hat, wird es dann einfach so, ich weiß nicht mehr, welche Seite das war, ich glaube die Frankfurter Allgemeine, die dieses Zitat einfach so blank hat stehen lassen, ohne das irgendwie faktisch einzuordnen, weil ich meine, es ist ja falsch. Dieses Video gibt es von mehreren Perspektiven aus und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich schwierig finde.
Es geht um das Video, was an der Bundesstraße 49 aufgezeichnet wurde, schätze ich, von dem wir erzählt haben, dass Menschen gedacht haben, ist das vielleicht KI?
Ja.
Und es ist schwierig zu sagen, was ist jetzt richtig. Und ich glaube, da zeigt sich auch nochmal, wie schwierig Berichterstattung ist. Ja. Und auch da hat es Kritik am Deutschlandfunk gegeben. Hier in einem Video der Aktivistin Sina Reich des Bündnisses Widersetzen, millionenfach gesehen auf Instagram.
Gerade ist es nämlich passiert, dass ich da Falschinformationen gehört habe, und zwar im Deutschlandfunk-Politik-Podcast, genauer gesagt von Gregor Lischka. Deshalb versuche ich jetzt auf diesem Weg, diese Korrektur anzubringen und euch zu bitten, besseren Journalismus zu machen. Gregor Lischka erzählt in dem Podcast, dass es eine Durchsage gegeben hätte, bevor die Polizei in die Leute reingerannt ist.
Gregor Lischka ist der Hessen-Korrespondent des Deutschlandfunks. Er war zusammen mit Nadine Lindner vom Hauptstadtstudio in Gießen dabei. Sie waren zu zweit, um die Demonstration und den Gründungskongress zu covern. Und es ging um diese Stelle im Politik-Podcast.
Ja, also dazu muss man sagen, ich war natürlich nicht auf bei diesem Clip. Da gibt es ja mehrere, wo dann die Bundesstraßen versucht worden sind zu räumen. Ich war ja nicht live vor Ort. Ich habe aber tatsächlich mit einer Demonstrantin gesprochen, die dort war. Und die hat mir das schon noch mal ein bisschen differenzierter geschildert. Also dass dieser massive Polizeigewalt, die ja einerseits von den Demonstranten geschildert wird und andererseits schildert, sage ich mal, die Polizei eine massive Demonstrationsgewalt, dass das muss man wirklich ein bisschen differenziert betrachten. Bei diesem einen Clip scheint es ja durchaus dann noch so gewesen zu sein, dass es mehrere Warnungen vorab von der Polizei gab. Man sollte sich nicht nähern. Dann nähern sich die Demonstranten. Von hinten gab es dann wohl auch Aufrufe, jetzt aufzurücken, und dann setzt sozusagen die Polizei dieses Mittel ein, auf die Menschen zuzurennen und sie wieder zurückzudrängen mit Hilfe von einem Schlagstockeinsatz. Ich kann das gar nicht irgendwie jetzt genau beurteilen und will das auch nicht rechtfertigen.
Also er hat sich da ziemlich vorsichtig zu Wort gemeldet, hat eine Stimme der Demonstrantin zitiert, und die war aber nicht an besagter Stelle, und deswegen wurde auch seine Aussage im Nachgang nochmal eingeordnet, und zwar so.
Und ich hatte mit einer Teilnehmerin am Folgetag gesprochen, die mir erzählt hatte, dass sie auf der B49 war und die mir auch sozusagen eher allgemein in Bezug auf das Demo-Geschehen geschildert hatte, dass sie es immer so wahrgenommen hatte, dass es Warnungen gab. Und ich habe daraus, das hatte sich auch mit meiner Wahrnehmung der Konfrontationen zwischen Polizei und Demonstranten in Gießen selbst gedeckt, sozusagen den Schluss gezogen, dass damit dann ja auch der Clip, über den so viele Menschen reden, beinhaltet, dass es dort Vorwarnungen gab. Aber diese Aussage hätte ich schon am Montag nicht mit diesem Kenntnisstand so genau treffen können. Das war handwerklich nicht korrekt. Fakt ist, ich wusste am Montag schon nicht genau, ob es genau an dieser Stelle bei der B49 Warnungen gegeben hat oder nicht.
Allerdings recherchieren die KollegInnen bis heute, ob es nun Vorwarnungen seitens der Polizei gegeben hat oder nicht. Die Aktivisten bleiben bei ihrem Standpunkt und zählen weitere Zeugen auf. Der hessische Innenminister dagegen hat im Landtag auf die Szene Bezug genommen und besteht unter Berufung auf 3 Polizeivideos weiterhin darauf, dass es Vorwarnungen gegeben habe. Diese Videos haben wir aber zum Beispiel noch gar nicht zur Verfügung bekommen. So habe ich es jedenfalls bei Gregor Lischka erfragt. Ist das so eine journalistische Zwickmühle, vor der wir da stehen? Lisa, Julius?
Ich finde das total spannend, weil das ja genau das Problem zeigt, dass wir immer noch nicht ganz safe sagen können, so oder so lief es ab. Und gleichzeitig Ich meine Wahrnehmung ist, dass es aber die Erwartung in unserem Publikum gibt, möglichst schnell eben alles zu wissen und dass das nicht einhergeht. Und ich frage mich gerade schon die ganze Zeit, wo ich dem zuhöre, an welcher Stelle man vielleicht öfter sagen muss, so und so sieht es derzeit aus, die und die und die Fragen sind offen, das und das müssen wir noch klären. Also ob man ja generell diese fortlaufende Berichterstattung, wo noch Dinge rauskommen, sage ich mal, irgendwie nochmal ganz anders strukturieren muss, um klarzumachen, das, wie wir es jetzt sagen, ist nur der Standpunkt, wie wir ihn jetzt wissen. Und es kann auch sein, dass da nochmal was ganz anderes rauskommt und dass man das dann natürlich auch aufgreift. Deswegen finde ich es total toll, dass ihr da an der Recherche dran seid.
Lara, was erwartest du denn?
Ja, ich finde, wie du es jetzt oder wie Lisa Bertrams vorhin auch schon gut gesagt hat, dass es schon wichtig ist, einfach immer wieder Sachen einzuordnen, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht der Wissensstand von jetzt, aber dass man Sachen auch hinterfragt und dass das auch in den Medien dann auch gesagt wird, dass es noch nicht faktisch sicher ist oder so und dass so Zitate nicht einfach so stehen gelassen werden, sondern sowas eingeordnet wird.
Und jetzt sind wir aber vor dem Problem, wir sind jetzt 2 Wochen später und wir sind immer noch nicht an dem Punkt, dass wir wissen, gab es jetzt eine Vorwarnung der Polizei oder gab es nicht? Und es steht Aussage gegen Aussage. Und man wünscht sich aber eine schnellere Einordnung. Und ich weiß auch nicht so richtig, wie man das auflöst, Julius.
Ich würde mich jetzt auch gar nicht nur an diese einzelnen Szene aufhängen. Es ist ja ein generelles Problem. Es gab in Gießen verschiedene Situationen, über die bis heute, 2 Wochen später, sehr hitzig diskutiert wird. Mir fällt da ein körperlicher Konflikt zwischen Demonstranten und AfD-Delegierten ein, der sich in einem Vorort von einem Autohaus zugetragen hat. Auch dort gibt es verschiedene Videoschnipsel aus unterschiedlichen Perspektiven. Es ist nicht geklärt, von wem die Konfrontation ursprünglich ausging. Das ist so eine Szene, wo ich gerade aktuell noch so ein bisschen zu recherchiere, wo mir die Polizei sagt, sie kriegen so viele Anfragen. Es dauert noch, ich muss mich gedulden, bis sie konkret zu einzelnen Situationen was sagen können. Und ich glaube, das Einzige, was wir dann als Journalisten leisten können, ist eben das, was du gerade gemacht hast, transparent machen, dass das eben der aktuelle Kenntnisstand ist und wir da weiter dran sind. Und sobald wir nähere Informationen haben, melden wir uns. Aber es wäre eben unseriös, jetzt irgendwie da voreilig Schlüsse zu ziehen.
Also es gibt total viele Medienanfragen. Das ist ja vielleicht die gute Nachricht für Lara, dass Journalistinnen und Journalisten weiter am Thema bleiben. Und andererseits frage ich mich, ob unsere Aufmerksamkeitsökonomie, so wie Nachrichten funktionieren, wie Medien funktionieren, dann auch dieser Aufklärung entgegenstehen oder diesem Informationsbedürfnis, weil eben nach 2 Wochen so aktuelle Nachrichten überholt sind sozusagen.
Ich wollte es gerade tatsächlich sagen, weil ich auch gerade dran gedacht habe, ich sende nicht nur den 6:30-Podcast, sondern mache auch Radionachrichten aus dem WDR raus, also für NRW, für die Menschen in NRW. Und natürlich haben wir auch über Gießen berichtet, weil das ja natürlich bundesweite Relevanz hat. Aber wir stellen uns dann auch immer die Frage, bei kleinschrittigen Weiterentwicklungen oder vermeintlich kleinschrittigen Weiterentwicklungen, ist das jetzt was, was wir zum Beispiel unserem Publikum in NRW erzählen, wenn zur gleichen Zeit total viel hier in NRW passiert, was die Menschen vor ihrer Haustüre betrifft. Und in diesem Zwiespalt ist man dann immer in so einer Nachrichtenredaktion. Wann holt man das Thema wieder hervor? Ich habe es natürlich im Hinterkopf und es ist ein heiß diskutiertes Thema. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass auch, wenn es weitere Erkenntnisse gibt, wir über die wieder berichten werden. Aber das ist so ein grundsätzliches Problem. Ich nenne es jetzt mal Weiterdrehs. Welche Schritte nehmen wir jetzt wieder mit und welche werden von der Aktualität, was heißt verdrängt, aber finden weniger Raum, weil so viel anderes in der Zwischenzeit wieder passiert ist.
Lara, findest du, Journalistinnen und Journalisten sind da an der Pflicht, das weiterzuerzählen und eben nicht immer nur auf das aktuelle Pferd aufzuspringen?
Ja, also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es auf jeden Fall nicht in Vergessenheit gerät und dass sowas auf jeden Fall immer wieder aufgegriffen wird, weil allein auch für die ganzen Demonstranten, auch an denen, die da schon da waren, und das waren so, so viele und allein für die ist es ja auch so wichtig, auch dann zu erfahren, wie geht es weiter, wie sind die Verläufe, die rechtlichen Verläufe dann auch weitergegangen, hat die Polizei auch vieles vielleicht aufgearbeitet, was an diesem Tag auch viel vielleicht falsch gelaufen ist. Und finde ich auf jeden Fall schon wichtig, auch für zukünftige Demonstrationen, dass eben dann so ein Tag wie der 29.11. nochmal aufgegriffen wird.
Also ich bin auch weiterhin am Recherchieren, aber ich glaube, man muss das auch so ein bisschen in den Gesamtkontext einordnen. Der 29.11. war jetzt aus meiner Perspektive heraus, und ich bin ja jemand, der, hattest das ja auch eingangs erwähnt, regelmäßig auf Demonstrationen, ist kein Tag, der da ja durch hervorgestochen ist, dass da überdurchschnittlich hohe, massive Polizeigewalt überall zu sehen war. Gleichzeitig war es aber auch kein Tag, wo wir bürgerkriegsähnliche Zustände durch Demonstranten in Gießen gesehen haben. Also waren wir wirklich sehr weit von entfernt. Deswegen es ist mir wichtig, da so ein bisschen auch so zur Mäßigung aufzurufen. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir in einem halben Jahr noch über Gießen und die krasse Polizeigewalt oder andersherum eben über diese bürgerkriegsähnlichen Zustände sprechen, weil das einfach die ganze Situation an diesem Tag nicht hergegeben hat. Es war eigentlich ein relativ, aus meiner Perspektive heraus, durchschnittliches Versammlungsgeschehen. Natürlich gab es Szenen, wo es zu unverhältnismäßiger Gewalt durch Polizisten sicherlich kam, gar keine Frage. Gleichzeitig gab es auch Szenen, wo Demonstranten Polizisten angegriffen haben, ist ja auch vielfach belegt. Aber es sticht jetzt bei mir nicht insofern heraus, dass das irgendwie ein Ereignis war, was man so wirklich jetzt selten in Deutschland erlebt.
Und ich glaube, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, dass es die übereinstimmende Berichterstattung war, dass das Demogeschehen zumeist friedlich war, in der ganz großen Mehrheit friedlich.
Wenn man bedenkt, was da für Warnungen vorher im Raum standen, ja, also ich war am Vorabend schon in Gießen, ich habe da mit Anwohnern gesprochen, die haben ihre Autos umgeparkt. Fast die ganze Innenstadt war leer, die Geschäfte haben geschlossen aus Angst vor Ausschreitungen. Es hieß, Gießen wird brennen. Nichts davon haben wir gesehen. Es gab natürlich an verschiedenen Stellen Angriffe auf Polizisten. Die Polizei berichtet von Steinwürfen, von einzelnen Würfen mit Pyrotechnik. Es gab gezielte Versuche, Polizeiketten zu durchbrechen, gar keine Frage. Aber wir haben hier nicht irgendwie am Ende eine zerstörte Stadt gesehen. Also es ist absolut nicht mit Ereignissen wie beispielsweise dem G20-Gipfel damals in Hamburg oder auch der einen oder anderen Demonstration hier in Berlin zu vergleichen.
Genau, da stimme ich auf jeden Fall auch total zu. Also ich finde auch nicht, dass jetzt nur unbedingt genau dieser Tag jetzt immer wieder aufgegriffen werden muss. Aber ich finde, dass halt dieses grundlegende Problem, was damit sich mit einläuft, mit dieser Polizeigewalt, dass das eben immer wieder aufgegriffen werden muss in Bezug zu Demonstrationen generell. Und ich finde auch, das wäre nämlich auch ein Thema, wo ich auch vielleicht gerne nochmal drauf eingehen würde, was du auch eben vorhin meintest, mit dem, wie davor berichtet wurde, dass eben gesagt wurde, Gießen wird brennen und sowas. Und dass das so schön ist, dass es ja eben so eine friedliche Demonstration am Ende dann doch einfach war. Aber dass das auch eine Enttäuschung ist, die ich sehr stark empfunden habe gegenüber den Medien, ist eben diese Berichterstattung vorher, dass im Vorhinein das so hochgeschaukelt wurde, diese Thematik, dass es eben so krass werden wird und dass so viel von linksextremistischer Gewalt geredet wurde und dieses Wort einfach so, ja, so häufig benutzt wurde, um so eine Panikmacherei zu machen, dadurch, sodass eben halt die Läden zugemacht haben, dass Weihnachtsmarktstände sich abgebaut haben und auch viele Leute Gießen fürs Wochenende verlassen haben, weil sie so Angst hatten, dass man eben dadurch auch das Gefühl hatte, dass die Polizei eben auch dadurch so mit so einem Mindset an diese ganze Sache reingegangen ist, okay, es wird eskalieren, wir müssen unbedingt auch so hart dagegen angreifen, weil es wird auf jeden Fall eskalieren. Und ich habe das Gefühl, die Polizei war gar nicht darauf vorbereitet, dass es am Ende so friedlich verläuft, wie es am Ende gelaufen ist, weil durch diese ganzen Medien das so hochgeschaukelt wurde, ja, dass einfach schon im Vorhinein so ein falsches Bild von dieser Demonstration erzeugt wurde, was mich persönlich und auch viele um mich herum einfach super enttäuscht hat.
Ja, sicherlich. Also mich hat das ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, die Vorberichterstattung. Das hat eine ganz merkwürdige Dynamik bekommen. Das lag sicherlich auch an so einzelnen Kommentaren aus dem hessischen Innenministerium, aber auch aus der Polizei heraus, dass es da Hinweise gibt, dass linksextreme Gewalttäter nach Gießen reisen. Da waren sicherlich auch einige, die tatsächlich nach Gießen gereist sind, aber es war eben jetzt nicht die überwiegende Mehrheit, die das Demonstrationsbild bestimmt hat. Gleichzeitig ist es mir auch nochmal wichtig zu sagen, an so einem Tag, es gibt so viele verschiedene Orte und so viele verschiedene Situationen. Das Demonstrationsgeschehen östlich des Flusses in der Gießener Innenstadt war dann doch sehr anders als auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite gab es viele Blockaden, die ganz klar das Ziel hatten, ursprünglich ausgerufen, diesen AfD-Gründungskongress zu verhindern. So, und die Polizei ist natürlich da, um diesen AfD-Gründungskongress zu schützen. Die AfD ist, das muss man nicht gut finden, aber keine verbotene Partei. Und die Polizei muss eben die Aufgabe erfüllen, dass die da ihre Veranstaltung durchführen. Und wenn es dann Blockaden gibt und Demonstranten eben auch versuchen, Polizeiketten zu durchbrechen, dann ist es nun mal so, dass dann auch das Gewaltmonopol letztendlich beim Staat, bei der Polizei liegt. Und das sieht in der Regel nicht schön aus. Aber nicht immer, wenn jetzt direkt ein Schlagstock rausgeholt wird, um sozusagen irgendwie eine Blockade zu durchbrechen oder Demonstranten daran zu hindern, weiterzurennen, ist es dann auch direkt unverhältnismäßige Polizeigewalt, sondern eben einfach auch das Mittel, um solche Blockaden zu stoppen. Also das ist mir, glaube ich, auch nochmal wichtig als Einordnung, dass grundsätzlich die Polizei natürlich befähigt ist, auch Gewalt anzuwenden. Die Frage ist, ob sie verhältnismäßig ist oder ob sie unverhältnismäßig ist.
Lisa, ich würde mich nochmal interessieren für dich als Nachrichtenjournalistin. Man ist ja einfach vor so einer Demonstration auch darauf angewiesen, was Politik, was Polizei im Vorfeld sagt? Und macht man dann mit beim Hochschaukeln eines Themas, so wie Lara sagt?
Ich kann da natürlich nicht für alle Medien sprechen. Deswegen finde ich es auch immer schwierig zu sagen, die Medien. Also ich kann den Vorwurf total verstehen oder dass man das schneller so sagt. Aber ich finde, wenn man diese Vorwürfe hat, sollte man vielleicht vorher schauen, wer hat es wie gesagt und wer hat es anders gesagt. Ich selber kann deswegen nur darüber sprechen, wie ich selber zum Beispiel darüber berichtet habe. Und ich weiß noch, dass ich in der Vorwoche in den Radionachrichten angekündigt habe, dass sich die Stadt darauf vorbereitet. Aber wir haben es relativ, es sind halt auch Radionachrichten, die klingen nochmal einen Ticken, ich sag's jetzt mal, neutraler als so ein gehosteter Podcast, wo man auch so ein bisschen erzählt. Da haben wir einfach angekündigt, die Stadt bereitet sich auf Demonstrationen vor, die AfD-Jugendorganisation gründet sich, dagegen sind Proteste geplant, es wird so und so viel Polizeikräfte geben. Also so relativ nüchtern, sage ich mal, haben wir im Vorhinein drauf geschaut. Und das wäre vielleicht auch mal spannend zu schauen, wer hat im Vorfeld wie berichtet und zu dieser, ich sag's mal dann, Anstachelung aufgerufen. Weil vielleicht ist es manchmal auch eine Bubble-Frage. Ich selber hab's tatsächlich gar nicht so arg wahrgenommen, dass es so extrem zugespitzt war. Natürlich kann man sich denken, es steht ein Event an, wo ganz klar ist, dass es da Gegendemonstrationen geben wird und auch, dass es die Versuche gibt, die Veranstaltung so zu blockieren, dass es gar nicht zustande kommen kann. Wir haben ja dann im Podcast auch drüber gesprochen, dass es auch mit mehrerer Zeit Verspätung stattfinden musste, was dann von Aktivistinnen und Aktivisten ja quasi als Sieg verbucht wurde auch. Und das sind Dinge, die wir abbilden können. Und ja,
und mehr dann eben vielleicht auch nicht. Ich würde gerne noch über einen wichtigen Punkt sprechen, den Lara hier auch schon mehrfach genannt hat und den wir auch immer wieder von anderen Hörerinnen und Hörerinnen auch online bekommen haben. Dazu eine Sprachnachricht von Esther Braun.
Mein Name ist Esther Braun. Ich war in Gießen dabei und habe dort auch Polizeigewalt erlebt. Meine Frage ist daher, wie JournalistInnen in Zukunft mit Quellen umgehen und False Balancing bei Demo-Berichterstattung vermeiden wollen. Also kann die AfD sowieso, aber auch die Polizei in Zukunft ohne Faktencheck zitiert werden, wie das in Gießen passiert ist? Oder verbreitet man damit rechte Framings und eben auch Falschinformationen?
Würde ich auch direkt erstmal noch an die Nachrichtenredakteurin Lisa Bertram weitergeben, bevor es an Julius Geiler weitergeht.
Das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage. Also klar ist, dass die Polizeimeldungen oder das, was Polizeisprecherinnen und Sprecher uns sagen, ein Teil der Quellenlage ist. Aber wir sind nicht die Presseabteilung der Polizei, die das dann einfach so weitergibt. Dazu gehört dann einfach schon mal, die Dinge im Konjunktiv weiterzugeben, die Quelle ganz klar zu benennen, sodass jeder, der es hört oder liest, einfach weiß, von wem kommt das gerade. Und dann gehört es natürlich zum Handwerk dazu, zu schauen, was die Gegenseite in dem Moment sagt. Zum Beispiel, wenn es um die teilnehmenden Zahlen geht. Da sind wir einfach dazu übergegangen. Vor einer Weile war es eigentlich recht üblich, hatte ich den Eindruck, eher zu sagen, was die Teilnehmerzahlen laut Polizei waren. Und wir schauen einfach immer, dass wir die teilnehmenden Zahlen haben, die die Polizei mitgeteilt hat und die die Veranstalter mitgeteilt haben. Meist gehen die auseinander. Und dann ist wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Aber jetzt so einen Nachsatz aller, Achtung, Achtung, das war die Darstellung der Polizei, den kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen.
Und auf welche Quellen greifst du zurück, wenn du unterwegs bist, Julius?
Verschiedene Quellen. Dazu gehört natürlich auch die Polizei. Die Polizei ist an sich in der Regel für Journalisten natürlich eine sehr gute Quelle, weil sie eben professionelle Pressearbeit machen. Es ist ein großer Unterschied, ob du da eine große Pressestelle dahinter stehen hast oder eben ein Demonstrationsbündnis, was vielleicht nicht so gut strukturiert ist, wobei Widersetzen da eben schon auch mittlerweile extrem gute Strukturen aufgebaut hat. Aber es ist völlig klar, dass man nicht distanzlos jegliche Polizeimeldung übernehmen sollte. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer jetzt auch abseits von Demonstrationsgeschehen, wie sich das Menschen vorstellen. Wir sind natürlich auch abhängig von Polizeimeldungen hier jetzt in Berlin beispielsweise. Wenn es um ganz normales Kriminalitätsgeschehen geht, so, dann hat man ja oft überhaupt keinen Zugang zu Personen, die daran beteiligt waren. Ob es jetzt Geschädigte sind, Zeugen oder auch Täter. Das heißt, die einzige Quelle, die wir haben, ist die Polizei. Und natürlich benutzen wir das dann auch als Quelle, setzen das in Konjunktiv, versuchen, wenn es spannende Fälle sind, dann weiter zu recherchieren, irgendeinen Zugang zu erlangen. Aber wir sind eben auch darauf angewiesen, dass sich Personen bei uns melden. Ne? Also die dann vielleicht mal sagen, ich war dabei und ich kann nochmal eine andere Perspektive berichten. Aber im Großen und Ganzen verstehe ich den Kritikpunkt, sollte das niemals irgendwie distanzlos übernehmen, schon gar nicht bei Demonstrationsgeschehen, aber es ist halt eine von mehreren Quellen, die auch für uns wichtig ist.
Lara, welche Vorstellungen hast du denn? Stellen dich die Antworten hier zufrieden?
Ja, also ich muss sagen, dass jetzt gerade habe ich mich jetzt nochmal gefragt, als du, Julius, nochmal meintest, dass für euch ja die Polizei auf jeden Fall auch nochmal eine wichtige Quelle ist. Das verstehe ich auch total, weil wenn du auch meinst, dass es halt für euch schwierig ist, dann Leute dran zu kommen, die eben selber da vor Ort waren oder ja, dann Leute, die was abbekommen haben, da irgendwie mit reinzubekommen. Ich meine, wenn ihr ja Presseleute ja vor Ort habt oder du warst ja auch selber vor Ort da, dann habt ihr ja eben da die Leute. Also die könnt ihr, also so dann, ich meine, es gibt ja auch viele Interviews mit Demonstranten, aber ich finde, dass verhältnismäßig da ja dann doch einfach viel mehr die Aussagen von der Polizei in den Medien vorkommen, als die Aussagen von einzelnen Demonstranten. Und ich finde vor allem dann auch nochmal schwierig, das sollte nicht vielleicht nochmal viel mehr hinterfragt werden, was auch die Polizei als Quelle vielleicht zu benutzen, wie das so ist, weil ich finde, was ich jetzt auch persönlich so gesehen habe, also dass es einfach super viele, ja, Unterschiede innerhalb der Polizei auch gibt. Also man hat so häufig gesehen, dass andere Polizisten ihre Kollegen zurückhalten mussten, wenn die auf andere Leute eingeschlagen haben, weil man das Gefühl hatte, okay, die merken gerade selber, dass innerhalb das gerade nicht richtig funktioniert, dass die gerade als Gruppe irgendwie so unterschiedlich agieren, wenn die Durchsagen bekommen, wie sie jetzt zum Beispiel irgendwas räumen sollen, wie unterschiedlich die Polizei damit umgeht. Und wenn man dann eine Person von der Polizei halt fragt, ja, wie siehst du diese Lage? Das ist halt super schwierig, das dann so als so gute Quelle darzustellen.
Also muss ich vielleicht nochmal klarstellen, das war jetzt gerade bezogen, ich hatte es ja erwähnt, da geht es um allgemeine Polizeimeldungen abseits von Demonstrationsgeschehen. Also wenn es hier um Kriminalitätsfälle in Berlin geht, weil auch da kriegen wir dann immer wieder Hinweise, wie könnt ihr denn die Polizeimeldungen abschreiben? Was sollen wir sonst machen? Die Alternative ist gar nicht zu berichten. Ne? Also weil ganz oft ja einfach der Zugang erstmal fehlt. Also Personen, die eben Zeugen waren, die daran beteiligt waren. Jetzt bei dem Demo-Geschehen in Gießen hast du völlig recht, Lara, gar kein Problem damit, Demonstrationsteilnehmern zu sprechen, mit Widersetzen, SprecherInnen, das haben wir auch gemacht, habe ich gemacht. Da lag das natürlich auf der Hand, auch mit Teilnehmern zu sprechen. Aber das ist dann auch für mich immer schwierig, jetzt generell für die Medien zu sprechen. Ich bin der Überzeugung, dass wir das beim Tagesspiegel eigentlich ganz gut gemacht haben. Kann ich jetzt nicht pauschal beantworten, wie das andere gemacht haben und vor allem jetzt nicht irgendwie mich für die rechtfertigen. Das ist ein bisschen schwierig.
Und ich glaube, was das Gespräch zeigt, es ist eben ziemlich komplex und ich habe bei 6:30 mal nachgeschaut. Ihr habt es in 3:20, also in 3 Minuten 20 verhandelt. Beim Tagesspiegel hat man dann vielleicht mal eine Seite 3, also eine ganze Seite. Und dann hat man eben noch die ganzen Recherchen, die sich eigentlich anschließen und es findet wahrscheinlich kaum noch Platz. Wir sind jetzt im Prinzip schon in der Endrunde. Lara, sag mal, was nimmst denn du mit aus dem Gespräch? Stellt dich das so zufrieden, was du hier gehört hast? Oder bleibst du vielleicht auch in manchen Positionen so ein bisschen unentschlossen?
Ja, also ich muss schon sagen, ich bin schon ein paar Sachen unentschlossen. Ich verstehe, dass das alles einfach mega schwierig ist, wovon ihr auch erzählt habt, da immer, wenn sowas gerade passiert, an dem Tag dann so schnell wie möglich dann gute Quellen reinzukriegen und dann auch so schnell wie möglich halt berichten zu können. Das ist mega schwierig. Ich finde aber trotzdem jetzt vor allem dadurch, dass ja jetzt auch ja mittlerweile fast 2 Wochen her ist und finde ich das schwierig halt nochmal, wird sowas nochmal richtig aufgearbeitet, auch von den Medien, stellen Medien dann vielleicht nochmal Sachen nochmal richtig dar, die sie vielleicht in vorherigen Posts falsch erzählt haben oder wie ich das auch vorhin meinte mit Zitaten, die dann genannt werden, dass sowas ja dann nicht nochmal faktisch nochmal überprüft wird und dann vielleicht ein Zitat gesagt wird und dann danach nochmal ein Satz kommt, ja, unser Faktencheck hat nochmal das gezeigt, dass das vielleicht falsch ist, was die Person gesagt hat und dann nicht einfach wahllos, ja, einfach Zitate von bekannten Personen genommen werden, ohne das nochmal richtig einzuordnen. Außerdem muss ich auch sagen, ja, frage ich mich halt immer noch, ob die Medien halt auch daran arbeiten oder wie gesagt, ich will jetzt auch die Medien nicht verallgemeinern, natürlich spreche ich das jetzt nicht für alle, aber so, ob daran gearbeitet wird, dass trotzdem die grundlegenden großen Medien, dass man da sicherstellen kann, dass die Berichterstattung jetzt auch nicht durch den politischen Einfluss, den die Journalisten ja so oder so ja auch haben, dass da sichergestellt wird, dass das trotzdem neutral berichtet werden kann, weil man ja das dann trotzdem einfach ja merkt, dass es in vielen, ja bei vielen Berichterstattungen einfach eben nicht neutral ist.
Aber was wäre denn neutral?
Ich wollte gerade sagen, dem politischen Einfluss würde ich auch sehr gerne widersprechen.
Ja, nee, ich finde, wie gesagt, dass halt viel einseitig berichtet wurde, dass...
Aber woran machst du das denn fest? Wir haben ja jetzt gerade auch darüber gesprochen, dass eigentlich in jedem Bericht kamen die Aktivistinnen vor, es kam eben auch eine Polizeistimme vor, auch das gehört zu einer gewissen Weise, zu einer Ausgewogenheit, wenn man es denn richtig einordnet, dass Menschen auch weiterhin recherchieren, was denn nun genau passiert ist oder nicht.
Ja.
Und dass auch noch von der Demonstration berichtet wird. Wie neutraler würde es denn funktionieren?
Ja, total. Also ich finde, ja, zum einen, also ich meine, man, je nachdem, bei welchen Nachrichten man schaut, man, zum einen finde ich erstmal dieser Headline, dieser erste Satz, diese Überschrift von Artikeln, wenn man die halt vergleicht, ich finde, da kann man schon vieles ablesen. Und ich finde, es gab auch zum Beispiel von der Tagesschau einen Post, wo die dann auch super lange erstmal darüber geredet haben, die Gewalt, die von den Demonstranten anscheinend auskam, dass dann irgendwie 15 Polizisten irgendwie leicht verletzt wurden. Und dann wird dann da 90% des Artikels darüber berichtet und dann in den letzten 10% oder des Artikels kommt dann einmal noch so, ja, aber das Problem Polizeigewalt kommt irgendwie auch auf. Aber das nimmt einfach super wenig Teil von diesem Artikel ein und kommt dann meistens auch am Ende, wo man sich fragt, lesen die Leser wirklich den ganzen Artikel dann auch bis zum Ende? Oder wenn die schon dann 90% des Artikels gelesen haben, wo es dann eben darum geht, dass irgendwie einzelne Demonstranten die Polizei geschlagen haben, haben die sich dann eh schon ihre Meinung gebildet und lesen dann gar nicht mehr den letzten 10%.
Mhm. Bei uns sind leider die letzten 5 Minuten gleich angebrochen. Lisa, mit welchem Gefühl, mit welchen Learnings gehst du denn aus dem Gespräch und was kannst du vielleicht auch Lara mitgeben oder versprechen?
Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass es weiter eine große Herausforderung ist, gerade über sowas wie Demonstrationsgeschehen zu berichten, dass wir vielleicht als Macherinnen und Macher noch mehr erklären müssen, warum jemand wie zu Wort kommt. Also Lara, du hast ja von bekannten Personen gesprochen. Ich nehme mal an, du meinst damit sowas wie den Innenminister und so, dass wir einfach noch mal mehr erklären, warum kommen diese Leute zu Wort, nämlich weil das eben die Amtsträger sind, die in dem Moment in der politischen Verantwortung für das Geschehen sind. Und natürlich müssen die zu Wort kommen, die in der Verantwortung dafür stehen, dass wir ja nicht nur versuchen zu erklären, was wir wahrgenommen haben, was schon schwer genug ist, wir haben es ja besprochen, aber auch noch mehr in diese Metaebene gehen, gerade bei so schwierigen Themen, warum kommt wer wie zu Wort oder so. Da habe ich jetzt auch noch keine super tolle Lösung für, aber ich nehme das total mit für jetzt auch zum Beispiel meine nächsten Podcast-Folgen, sowas einfach im Hinterkopf zu haben und gleichzeitig, Julius hat es eben so schön erklärt, auch das Thema, gerade beim Thema Polizeigewalt, nochmal das Gewaltmonopol zu erklären und zu erklären, dass die Polizei unter bestimmten Voraussetzungen so und so und so agieren, nicht nur darf, sondern auch muss und das aber auch nicht schön aussieht. Also ich habe das Gefühl, wir müssen noch mehr erklären.
Noch mehr erklären. Julius, was nimmst du mit?
Gutes Stichwort. Ich wollte genau auf dieses Erklären eingehen. Ich finde, das, was wir hier machen, ist wichtig, dass wir halt gegenseitig unsere Eindrücke, unsere Perspektiven erklären. Wir haben einfach andere Perspektiven als Journalisten, die dabei sind, als die Demonstranten, die dabei sind. Polizisten haben wieder andere Perspektiven. Was ich nach Gießen so gerade auch im Zuge meiner Berichterstattung mitbekommen habe, sowohl Kritik von Demonstranten, so ein bisschen die Richtung von Lara, die sagen, wieso berichtest du so wenig über die massive Polizeigewalt? Aber ich habe gestern erst eine Nachricht von der Deutschen Polizeigewerkschaft bekommen, die sich auf 1-2 Videos von mir beziehen, die ich veröffentlicht habe, und die sagen, wie können Sie denn als Journalist so uns framen, dass wir da angeblich irgendwie Gewalt eingesetzt hätten. Also auch aus dieser Richtung gab es Kritik durchaus, auch so ein bisschen aus der Berliner Polizei heraus. Das gibt mir so ein bisschen eigentlich das Gefühl, da eine ganz gute Linie gefahren zu sein. Wenn das von beiden Seiten kommt, das ist immer für mich ein gutes Zeichen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, sich gegenseitig zu erklären, transparent zu machen, wie man auf bestimmte Sachen kommt, wie Berichterstattung funktioniert. Und genau das haben wir ja jetzt hier gemacht. Und das finde ich wichtig.
Mehr Transparenz schaffen und noch mehr erklären, das können wir uns mitnehmen aus diesem Gespräch. Wir haben darüber geredet, wie man besser über Demonstrationen berichten kann in dieser Folge von Nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast im Deutschlandfunk. Auf das Thema aufmerksam gemacht hat uns Lara und mit ihr diskutiert haben die Nachrichtenjournalistin und 6.30-Host Lisa Bertram und Julius Geiler vom Tagesspiegel. Produziert hat das Ganze Fridolin Menzel. Und wir in der Medienredaktion freuen uns ja immer,
wenn wir sie auch zum Nachdenken und Grübeln bringen. Falls Sie Kritik oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns doch einfach mal an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Nach Redaktionsschluss in einem Wort. Und dann begrüßen wir vielleicht auch bald Sie hier mit Ihrer Medienkritik. Würde mich sehr freuen. Mein Name ist Antran. Machen Sie es gut und tschüss.